Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Auch heute steht der Koalitionsvertrag der Ampelparteien im Mittelpunkt des Interesses. Soll er doch aufzeigen, wohin die Reise mit Deutschland in den nächsten 4 Jahren geht. Auf Seite 5 des Vertrages heißt es, den Wohlstand in der Globalisierung zu sichern sei nur möglich, wenn Deutschland wirtschaftlich in der Spitzenliga spielt. Wir fragen nach in dieser Sendung, wie das gehen soll. Ist der Koalitionsvertrag tatsächlich ein Wachstumspapier für Deutschland? Außerdem, eines der wichtigsten Kapitel im Vertrag ist das zum Thema Bauen und Wohnen. Hier gibt es schon die ersten Reaktionen aus der Wirtschaft. Und Audi muss sich im Dieselskandal erneut vor Gericht stellen. Auch dazu gleich mehr. Zunächst schalten wir aber nach Frankfurt in den Börsensaal, wo ich unsere Berichterstatterin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, ja, 5 schwache Tage hatten wir jetzt im DAX hintereinander. Neue Impulse aus den USA gibt es heute nicht. Die US-Börsen bleiben wegen Thanksgiving geschlossen. Also trübe Novemberstimmung auf dem Parkett.
Das kann man so sagen. Der DAX hat sich zum Mittag wirklich deutlich von seinem Tageshoch entfernt, steht jetzt nur noch leicht im Plus bei 15.901 Punkt. Abwarten ist angesagt. Die steigenden Corona-Infektionszahlen verunsichern sehr viele. Wir haben zwar keinen flächenden Lockdown, aber die vergangenen Monate haben doch sehr gezeigt, dass die steigenden Zahlen große Auswirkungen auf Wirtschaft und auf Gesellschaft haben. Und vor allem ein Ende ist ja noch nicht in Sicht.
Was wir haben, sind heute zumindest einige Konjunkturzahlen, etwa zum Konsum und zum Wachstum. Weiten wir mal den Blick auf den Koalitionsvertrag der Ampelparteien. Ist der, das ist die Frage, ist der ein Wachstumsprogramm für Deutschland?
Ja, heute kamen wirklich neue Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Die Wirtschaft ist im Sommer weniger stark gewachsen als noch in der ersten Schätzung angenommen. Immerhin eine Stütze waren die Verbraucher. Heute kamen auch neue Zahlen zum Verbrauchervertrauen. Und diese Zahlen zeigen, die Verbraucher sind alles andere als konsumfreudig. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Andreas Scheuerle von der DK Bank gesprochen. Und bevor wir zum Koalitionsvertrag kommen, wollte ich von ihm zunächst wissen, was denn so für den Dämpfer bei den Verbrauchern gesorgt hat. Hier ist seine Antwort.
Wir haben es mit einer teuflischen Kombination aus Inflationssorgen und Corona-Ängsten zu tun. Die Menschen ziehen sich aktuell wieder wegen der explodierenden Infektionen in ihre sicheren eigenen 4 Wände zurück und verzichten letztlich deswegen auf Dienstleistungskonsum. Waren können Sie zwar immer noch online kaufen, doch auch hier gibt es hemmende Faktoren. Einerseits die Unsicherheit durch die Pandemie und natürlich die Inflation. Die Konsumenten fürchten zunehmend reale Einkommenseinbußen und halten sich deswegen zurück.
Vor diesem Hintergrund, der Koalitionsvertrag steht, Klimaschutz ein wichtiges Thema für die neue Bundesregierung. Es soll Modernisierung in Infrastruktur geben. Es soll eine bessere Qualifizierung von Arbeitnehmern geben, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das und noch vieles mehr. Geht das Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung?
Da ist mit Sicherheit sehr viel Richtiges dabei. Ist das ein Wachstumsprogramm, der Koalitionsvertrag? Ja, auch, aber eigentlich mehr ein Transformationsprogramm. Diese wachstumsfördernden Elemente, gerade die Investitionen, aber auch Superabschreibungen und solche Sachen, die werden zwar Wachstum ankurbeln, aber das brauchen wir auch. Denn die Klimatransformation, das zweite große Baustein, den gibt es eben nicht zum Nulltarif. Diese Transformation wird Einbußen für Haushalte und Unternehmen bringen. Und wenn dann unterm Strich eine Null steht, dann wäre das schon mal eine sehr gute Nachricht.
Digitalisierung, auch ein wichtiges Thema. Wird das vorangetrieben?
Naja, wir haben es leider in der Bundesrepublik erlebt, dass die Digitalisierung uns immer wieder versprochen wurde und wenig gehalten wurde. Ich hoffe, dass die neue Regierung hier tatsächlich den Ankündigungen auch Taten folgen lässt. Die Anfangsvermutung, ich gebe ihr einen Vertrauensvorschuss.
Wo müsste denn Ihrer Meinung nach gegengesteuert werden?
Na, ich glaube, das größte Defizit im Koalitionsvertrag ist, dass wir manche Zukunftsthemen nicht angehen. Ich denke hier insbesondere an die Herausforderungen durch die Demografie. Die Beschlüsse zum Rentensystem zum Beispiel, die sind mehr aufschiebend als wirklich lösend. Da hätte ich mir mehr Mut erhofft.
Welche Wünsche haben Sie an die neue Regierung?
Also ich würde mir 3 Dinge wünschen. Das erste ist unpopuläre Herausforderungen anzugehen. Und hier denke ich ganz besonders an die demografischen Probleme der Rentenversicherung, der Rentenpolitik. Zweitens würde ich mir eine entschiedene Bekämpfung der Corona-Pandemie wünschen. Und drittens Augenmaß bei den großen Herausforderungen der Klimatransformation.
Was heißt das?
Das heißt, das ökologisch Notwendige mit dem ökonomisch Notwendigen zu versöhnen, sodass die Gesellschaft das Ganze auch stemmen kann.
Sagt Andrea Scheuerle von der DK Bank.
Ja, vielen Dank. Frau Wehrle, bleiben wir gleich noch beim Koalitionsvertrag. Energietransformation hat Herr Scheuerle gerade angesprochen. Einige Aktien sind ja direkt betroffen, zum Beispiel eben die aus dem Energiesektor. Was machen denn heute die Titel von RWE und E.ON?
Die steigen deutlich sogar. Aktien von RWE 5,5% im Plus. Die Papiere von E.ON steigen um 2%. Die Energiewirtschaft hat wirklich sehr positiv oder grundsätzlich positiv auf den Koalitionsvertrag reagiert. Es kommt nun darauf an, diese Pläne auch zügig umzusetzen und dann eben auch die Voraussetzungen für private Investitionen zu schaffen.
Windanlagenbauer, die sollen auch von den Plänen der Ampel profitieren. Wie steht es da zum Beispiel um die Aktie von Nordex heute?
Die steigt um fast 7%. Nordex ist ja ein möglicher Profiteur, unter anderem, wenn es um den Ausbau der Windkraft auf hoher See geht.
Kurssprung heute bei Jenoptik, das hat jetzt aber, glaube ich, nichts mit dem Koalitionsvertrag zu tun.
Nein, überhaupt nicht. Es geht viel eher um den Verkauf, und zwar um den Verkauf der Militärsparte Vincorion. Das soll an einen Finanzinvestor gehen. Also da geht es um mechatronische Produkte, insbesondere ja, für den Sicherheits- und für den Verteidigungsbereich. Und es hat einfach länger als gedacht gedauert, bis man wirklich einen Käufer gefunden hat.
Ja, Rückschlag für Borussia Dortmund, sicheres Aus in der Champions League. Ja, schade für die Fans, auch für die Aktienbesitzer.
Ja, denn das sportliche Aus bedeutet auch, ja, es gibt einfach weniger Geld. Und so wundert es nicht, wenn die Aktien heute fast 4% nachgeben.
Dann noch der Ölpreis. Die USA haben eine Freigabe von Öl aus ihren strategischen Reserven angekündigt. Lage auf dem Ölmarkt soll entspannt werden. Zeigt das Wirkung?
Gut, wenn strategische Ölreserven freigegeben werden, ist das das eine. Aber wie jetzt die Erdöl exportierenden Staaten darauf reagieren, ist das andere. Denn die haben ja gerade ein Interesse, dass der Ölpreis nicht so sehr nach unten geht, weil sie die Gelder brauchen, um einfach die heimische Wirtschaft am Laufen zu halten. Die Ölpreise haben sich zunächst jedenfalls kaum von der Stelle bewegt. Amerikanisches Leichtöl kostet aktuell das fast 78,16 $.
Dann noch schnell den Blick auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro 1,1229 $, die Umlaufrendite unverändert bei -0,36% und die Feinunze Gold 1792,89 $.
Vielen Dank an Claudia Wehrle an der Frankfurter Börse. Und wir kehren noch einmal zurück zum Koalitionsvertrag. Eines der wichtigsten Kapitel darin, Bauen und Wohnen. Erstmals seit langer Zeit soll es wieder ein eigenständiges Bauministerium geben und die Zahl der neu gebauten Wohnungen soll stark steigen. Sebastian Engelbrecht mit den ersten Reaktionen aus der Bauwirtschaft.
Für die Bauwirtschaft scheint der Koalitionsvertrag ein Lichtblick zu sein. 400.000 Wohnungen pro Jahr will die Ampelregierung bauen. Im vergangenen Jahr wurden gut 300.000 errichtet. Die Ziele der neuen Koalition könnten die Baukonjunktur beleben. Und überhaupt, meint Manja Schreiner, die Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg.
Es ist gut, dass ein Bundesbauministerium vorgesehen ist. Das ist also ein ganz starkes Signal. Das finde ich auch sehr wichtig, dass es nicht mehr beim Bundesverkehrsministerium oder beim Innenministerium angesiedelt ist. Das wird der Bedeutung des Themas gerecht.
Die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 und die Absenkung der sogenannten Kappungsgrenze lässt Schreiner dagegen unkommentiert. Vermieter dürfen die Miete laut Koalitionsvertrag künftig in angespannten Märkten innerhalb von 3 Jahren höchstens um 11% erhöhen, nicht mehr wie bisher um 15%. Ausdrücklich begrüßt die Fachgemeinschaft Bau in Berlin und Brandenburg die ökologischen Ziele des Koalitionsvertrags.
Der ganze Bereich Kreislaufwirtschaft ist zu Recht adressiert. Wir sind da leider im Gebäudebereich noch lange nicht. Es ist uns immer noch nicht gelungen, dass wenn man ein Gebäude eben rückbaut, dass man die Baustoffe hinterher wirklich als vollwertiges Baumaterial wieder für den Neubau einsetzen kann, sondern sie werden leider zu Unrecht immer noch als Abfall qualifiziert.
Kritischer fällt das Urteil zu den Plänen der alten, zugleich neuen Koalition auf Landesebene in Berlin aus. Da wird der Koalitionsvertrag erst am Wochenende vorgestellt. Klar ist aber jetzt schon, dass der künftige Senat das Tempelhofer Feld, den ehemaligen Zentralflughafen der Stadt, nicht bebauen will, auch nicht an seinen Rändern. Stattdessen sollen bis 2030 200.000 Wohnungen neu gebaut werden, verteilt über die Stadt, wo eben Platz ist. Nachverdichtung nennen das Stadtentwicklungsexperten. Dadurch allerdings stiegen die Preise, warnt Manja Schreiner. Auf Feld und Wiesen sei das Bauen billiger.
Quadratisch praktisch gut, ist natürlich auch immer etwas günstiger, als wenn sie sehr stark in der Innenstadt einpassen müssen.
Die seit Jahren florierende Bauwirtschaft in Berlin und Brandenburg klagt seit Beginn der Corona-Pandemie über eine verschlechterte Geschäftslage. Die Talsohle sei aber erreicht. Im Vergleich zum vergangenen Jahr gingen wieder mehr Aufträge ein.
Wir haben es an der Konjunkturumfrage gesehen, dass sich auch die Geschäftslage und die Aussichten etwas leicht verbessert haben. Das ist jetzt noch kein Durchbruch gewesen, aber zumindest scheinen die Unternehmen doch auch Hoffnung zu schöpfen.
Insgesamt aber bleibt die Lage angespannt. Baustahl, Holz und Dämmstoffe sind teuer geworden. Materialengpässe machen den Baufortschritt oft langsamer. Und die Verwaltungsbeamten im Homeoffice brauchen für Baugenehmigungen noch länger als sonst ohnehin.
Wir haben es gehört, die Ampelkoalition will mehr neue Wohnungen bauen. Dabei steigen die Immobilienpreise gerade in Deutschland besonders stark. Mit Sorge blickt jetzt die Bundesbank darauf. Brigitte Scholtes berichtet aus Frankfurt.
Die gute Nachricht, das Finanzsystem in Deutschland ist auch im zweiten Jahr der Pandemie stabil. Das ist ein Ergebnis des Finanzstabilitätsberichts der Deutschen Bundesbank, sagt deren Vizepräsidentin Claudia Buch.
Die umfangreichen staatlichen Maßnahmen haben den Finanzsektor vor Verlusten geschützt. Aber es bauen sich auch weitere Verwundbarkeiten auf gegenüber negativen makroökonomischen Entwicklungen und speziell auf dem Immobilienmarkt.
Das nämlich ist die schlechte Nachricht. Mit Sorge beobachtet die Bundesbank die Entwicklung dort. Dabei sind es vor allem die Wohnimmobilien, die immer teurer werden. Im vergangenen Jahr um 6,7%, im dritten Quartal dieses Jahres sogar um 7,2%. Inzwischen seien die Preise für Wohnimmobilien um 10-30% überbewertet, auch außerhalb der Ballungsräume. Dieses Risiko zählt die Bundesbank zu den makroökonomischen Verwundbarkeiten. Und da gilt rechtzeitig vorbeugen.
Da ist zunächst mal der antizyklische Kapitalpuffer in der Tat das Mittel der Wahl, weil er einfach sehr breit das Bankensystem schützt gegenüber zyklischen konjunkturellen Risiken.
Die Banken sollen also Kapital aufbauen, wenn es ihnen gut geht, und nicht leichtsinnig werden. Denn auch darauf schaut die Bundesbank, sagt Joachim Würmeling, der im Vorstand zuständig für die Bankenaufsicht ist.
Aus meiner Sicht ist das Entscheidende, dass die Banken an den hohen Kreditvergabestandards festhalten, dass es hier nicht zu einer Erosion kommt. Das ist zunächst einmal eines der unmittelbar wirkendsten Reaktionen des Bankenbereichs selbst, indem sie das Immobilienrisiko senken können. Und solange sie hier maßvoll, vernünftig und vorsichtig vorgehen, sollte eigentlich auch kein Anlass bestehen, die anderen Instrumente einzusetzen.
Eines der makroökonomischen Risiken für die Finanzstabilität ist aber auch die Inflation. Denn die könnte Folgen haben, erklärt Claudia Buch.
Bei einem Anstieg der Inflation, der deutlich stärker oder länger ausfällt als erwartet, könnten die Zinsen an den Finanzmärkten spürbar steigen? Das hätte Marktkorrekturen und Kursverluste zur Folge.
Auf Zinserhöhungen durch die EZB, die frühestens jedoch für Ende des kommenden Jahres erwartet werden, sollten sich die Banken gut vorbereiten. Denn einige Kredite, wie etwa für Hypotheken, wirken ja längerfristig nach. Wegen der immer noch andauernden staatlichen Hilfen kann die Bundesbank aber die Insolvenzentwicklung derzeit nur schwer einschätzen. Claudia Buch.
Wir können nicht ausschließen, dass es zukünftig zu Rezessionen kommt, zu wirtschaftlichen Abschwüngen. Der Punkt, den ich hier gemacht habe, ist, dass in einer solchen Situation wir nicht davon ausgehen können, dass so wie jetzt in den letzten beiden Rezessionen, globale Finanzkrise, Corona-Pandemie, dann auch wieder die Insolvenzen so niedrig bleiben.
Auch für den Übergang zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft sieht die Bundesbank die Geldinstitute gut aufgestellt. Denn sie müssen etwa wegen eines steigenden CO2-Preises die Risiken in ihren Kreditbüchern neu bewerten. Die Verluste aber dürften in der gesamten Finanzwirtschaft allenfalls im einstelligen Prozentbereich liegen, beruhigt die Notenbank.
Brigitte Scholtes. Und Themenwechsel. 20 Jahre lang mussten Telekom-Anleger auf einen Vergleich des Unternehmens vor Gericht warten. Wie wir diese Woche gelernt haben, es kann also bei geschädigten Privatkunden ziemlich lange dauern, bis sie vor Gericht Recht bekommen. Heute steht erneut der Dieselskandal vor Gericht. In diesem Fall geht es um Audi, und zwar vor dem Bundesgerichtshof. Frage an unseren Landeskorrespondenten Michael Watzke, der den Autobauer Audi für uns seit Jahren aus München beobachtet. Herr Watzke, ja, also man verliert in den vielen Dieselverfahren ja inzwischen leicht den Überblick. Worum geht es denn da heute eigentlich?
Also ganz konkret geht es um vier Kläger, die einen Audi mit dem Motor EA 189 gefahren haben. Das ist ein Motor mit einer illegalen Abschaltvorrichtung. Dieser Motor ist zwar von Volkswagen entwickelt worden, aber in den Audi eingebaut worden. Und die vier Kläger sagen, wir hätten gerne Schadenersatz von Audi, denn Audi muss das gewusst haben. Insgesamt in diesem Prozess geht es darum, wie viel wusste Audi im Dieselskandal? War Audi nur ein Mitläufer oder war Audi sogar Treiber in dieser ganzen Dieselgeschichte? Und insgesamt, wenn Sie sagen Überblick, man kann die Kunden von Volkswagen oder aus dem Volkswagen-Konzern grob in drei Gruppen einteilen, in zwei große Gruppen, nämlich einmal die, die nach dem Veröffentlichen oder nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals gar nichts gemacht haben, einfach die neue Software auf ihr Auto gespielt haben. Es gibt die zweite große Gruppe von Audi- und Volkswagen-Kunden, die sich der Sammelklage angeschlossen haben, also der Musterfeststellungsklage, die ADAC und die Bundeszentrale der Verbraucherverbände angestrengt haben und auch gewonnen haben. Da hat Volkswagen verloren und 250.000 Audi- und Volkswagen-Kunden haben Summen zwischen 1.300 und 6.200 Euro an Schadenersatz bekommen. Und dann geht's um eine kleinere Gruppe von Menschen, die direkt gegen Volkswagen oder eben auch gegen Audi klagen. Vier davon stehen heute vor dem BGH und hoffen, Recht zu bekommen und dann eben auch Schadenersatz direkt von Audi zu bekommen.
Audi bestreitet ja, von der Software, die da eingebaut worden ist, gewusst zu haben. Wie wahrscheinlich ist das aus Ihrer Sicht?
Also ich halte es deshalb für unwahrscheinlich, zum einen, weil Audi doch einen solchen Motor, der von Volkswagen kommt, nicht einfach so ungeprüft einbauen würde. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Audi ja selbst Motoren entwickelt hat, die diese Schummelsoftware eingebaut hatten, die dann auch im ganzen Volkswagen-Konzern benutzt wurden. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Audi da gar nichts gewusst hat. Das scheint übrigens auch der Bundesgerichtshof so zu sehen. Das Urteil fällt zwar heute erst um 15 Uhr, aber der Vorsitzende BGH-Richter Rüdiger Pamp hat heute laut dpa schon gesagt, dass er sich an die tatrichterliche Würdigung des Oberlandesgerichts München gebunden sieht. Und das Oberlandesgericht München hatte für die vier Kläger entschieden und gesagt, Audi müsse Schadenersatz zahlen.
Dann sieht es ja so aus, als ob möglicherweise heute Audi tatsächlich verlieren könnte. Mehr wissen wir dann um 15 Uhr. Aber wie groß wäre denn der Imageschaden für den Konzern?
Es gäbe zum einen diesen Image-Schaden auf jeden Fall. Es ist eh die große Frage, wie viel wusste Audi? Manche im VW-Konzern sagen hinter vorgehaltener Hand, eigentlich war Audi der große Treiber bei diesem Dieselskandal. Die meisten Motoren kamen aus Ingolstadt und Volkswagen war der Mitläufer sozusagen. Das könnte also das Image von Audi betreffen. Aber es ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Denn wenn jetzt immer mehr Kunden, die bis jetzt gegen Volkswagen sich gerichtet haben, auch Audi verklagen, dann kann das die Firma aus Ingolstadt sehr hart treffen und wird ihr finanziell sehr wehtun.
Wir haben ja alle noch im Kopf, der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler, der steht ja nun auch vor Gericht. Können Sie da vielleicht noch mal kurz sagen, wie ist denn da der Stand?
Also da kann man sagen, ist gerade Halbzeit in der Beweisaufnahme. Das Urteil soll ja ungefähr in einem Jahr fallen. Und der Prozess ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal so die technischen Fragen um den Motor und die anderen um Marketing und um den Verkauf der Autos. Das ist jetzt gerade Halbzeit. Wie das ausgeht, ist schwer zu sagen. Aber eins kann man sagen, die Anwälte dort schauen sich sehr genau an, was dort passiert. Denn das kann dann auch bei der Frage nach Schadenersatz gegen Audi in anderen Prozessen sehr wichtig werden.
Michael Watzke aus München zum BGH-Verfahren in Sachen Audi. Vielen Dank. Die britische Wein- und Spirituosenindustrie warnt vor einem Alkoholversorgungsengpass zu Weihnachten. Die Regierung weist die Bedenken zurück. Gabi Biesinger aus London.
Nicht jeder blickt dem Weihnachtsfest im Kreise der Familie mit ungetrübter Freude entgegen. Aber dann das Ganze noch nüchtern ertragen zu müssen, könnte die Feiertage endlos erscheinen lassen. Auf dem Trockenen muss Weihnachten wohl niemand sitzen, aber die britische Spirituosenindustrie warnt davor, dass es in diesem Jahr weniger Auswahl und höhere Preise geben wird. Miles Beale vom Branchenverband Wine and Spirit Trade Association.
We don't want to see panic buying of wines and spirits. The sort of thing consumers will see is smaller ranges, just not the same level of offer you'd expect to see in the run-up to Christmas, which is a shame.
Wir möchten die Kundschaft jetzt nicht zu Panikkäufen drängen, aber es wird weniger Auswahl, weniger Marken und nicht die gewohnte Vielfalt geben, was bedauerlich ist. Hintergrund für die Lieferengpässe ist der Mangel an Lkw-Fahrern. 100.000 fehlen allein in Großbritannien. In einem Brief an den britischen Verkehrsminister Grant Chaps beschreiben 49 Spirituosendistributeure, dass die Auslieferung der Ware in diesem Jahr 5-mal länger dauere als gewöhnlich. Sie fordern dringend, etwas gegen den Fahrermangel zu unternehmen, etwa Sondervisa für EU-Fahrer zu verlängern und Fahrprüfungen zu beschleunigen. Die Verzögerungen bei den Lieferzeiten würden Kosten in die Höhe treiben und die Produktpaletten schrumpfen lassen. Miles Beale.
We've now got a real difficulty getting it from ports to factories where it's bottled and processed and then again to get them on to supermarkets where consumers buy them.
Wir bekommen den Wein von den Häfen nicht in die Abfüllbetriebe und von dort nicht in die Läden und Supermärkte. Bereits Anfang November hatte in Großbritannien der sogenannte Wine Train Schlagzeilen gemacht. Wegen fehlender Lkw soll jetzt die Bahn sicherstellen, dass die Briten unterm Christbaum anstoßen können. Bis Weihnachten soll ein Sonderzug jeden Sonntag mehrere hunderttausend Weinflaschen vom Kontinent nach Großbritannien bringen. Bis zum Fest sollen es insgesamt 4,5 Millionen Flaschen sein. Die britische Regierung weist die Bedenken zurück, dass es Weihnachten Unterbrechungen bei der Alkoholversorgung geben könnte. Premierminister Boris Johnson hatte im Oktober den ehemaligen Tesco-Boss Dave Lewis an Bord geholt, der sich um Lösungen für mögliche Lieferengpässe rund ums Weihnachtsfest kümmern soll. Insgesamt habe die Regierung 32 Schritte unternommen, um die Herausforderungen für die Lieferketten zu bewältigen. Bei den beiden größten britischen Supermarktketten Tesco und Sainsbury's finden gerade Weinverkaufs-Sonderaktionen statt. Dass Großbritannien unmittelbar alkoholtechnisch austrocknen könnte, ist also offenbar nicht zu befürchten.
Und jetzt kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Da geht es natürlich auch um den Koalitionsvertrag. Das Finanzministerium geht an die Liberalen danach. Und es gilt als ausgemacht, dass deren Vorsitzender Lindner neuer Ressortchef wird.
Das Handelsblatt kommentiert: Das Bundesfinanzministerium ist für Christian Lindner die Krönung seiner politischen Karriere. Aber die Bewährungsprobe kommt erst jetzt. Jeder Satz seines deutschen Finanzministers kann die Börsen bewegen. Das Arbeitspensum ist mörderisch. G20, G7 und die politische Bühne in Brüssel verlangen jedem Bundesfinanzminister alles ab. Dazu kommt noch, dass er quasi wöchentlich die Begehrlichkeiten seiner Kabinettskollegen abwehren muss. Die großen Vorhaben der Ampel kosten nämlich richtig Geld. Kindergrundsicherung, super Abschreibungen, 400.000 öffentlich geförderte Wohnungen in 4 Jahren, die Aktienrente, Pflegebonus. Das alles will finanziert sein. Im Koalitionsvertrag finden sich noch keine finanzpolitischen Zumutungen. Doch das heißt nichts, diese werden kommen. Die Südwestpresse aus Ulm wirft ein: Bis zum Schlusskapitel haben sich die Ampelpartner in ihrem Koalitionsvertrag das Wichtigste aufgespart. Wie sollen die vielen Pläne finanziert werden? Was da steht, enttäuscht auf ganzer Linie. Es gibt viele konkrete Ankündigungen über neue Steuervorteile und Ausgaben, aber wie das alles bezahlt werden soll, bleibt nebulös. Was fehlt, ist der gern zitierte Kassensturz. Wobei es den eigentlich schon beim Entwurf des Bundeshaushalts 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung gab, die Olaf Scholz als Finanzminister im Sommer vorlegte, die aber nicht mehr beschlossen wurden. Da zeigte sich, viel Luft ist nicht im Etat. Woher die vielen Milliarden kommen sollen, die für Klimaschutz und Infrastruktur nötig sind, beantwortet der Koalitionsvertrag nicht. Damit machen es sich die künftigen Partner zu einfach. Gelb regiert das Geld, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und führt aus: Man muss denselben Fehler nicht zweimal machen. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat daher früh das Finanzministerium für seine Partei beansprucht und damit für sich selbst. Wer das Geld verwaltet, kann überall mitmischen. Hinzu kommt die spezielle Rolle der FDP in der Ampel. Während SPD und Grüne dem Staat mehr Einfluss und Ressourcen zugestehen möchten, sind Liberale anders gestrickt. Sie bauen auf die Verantwortung des Einzelnen.
In der Tendenz heißt das, nicht mehr steuern als nötig. Doch zurückgeben wird Lindner nichts können. Das lassen die desolate Haushaltslage und die neuen Partner nicht zu.
Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.